Das Thema für heute ist eine Frage, die sich bestimmt alle schon mal gestellt haben. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und ich möchte einfach zu Beginn beten und dann lasst uns in das Thema einsteigen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort sprichst. Und Herr, ich bete, dass du heute unseren Glauben stärkst durch dein Wort. Ich bete, Herr, dass wir heute ermutigt rausgehen aus diesem Gottesdienst. Herr, dass wir anders rausgehen, als wir gekommen sind. Aber Herr, wir wollen nicht verändert werden durch unsere Umstände, sondern wir wollen verändert werden durch dich, Gott. Und so laden wir dich jetzt ein, Heiliger Geist, zu wirken in unserem Herzen, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte eine Stelle aus Römer 11 vorlesen. Und zwar ist es die letzte Passage von einer sehr komplexen komplexen Bibelstelle, Römer Kapitel 9 bis Kapitel 11. Da ist wird vieles gesagt, wo heute noch viele Theologen diskutieren. Und der Paulus, der das geschrieben hat, kam dann schlussendlich zu einem Schluss. Und er hat Folgendes gesagt in Römer 11, 33 bis 36. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so ist Gott. Gott ist auf der einen Seite nahbar. Er hat sich in Jesus Christus klein gemacht, sichtbar gemacht und wir können ihn persönlich erfahren und erleben. Und auf der anderen Seite ist Gott groß und er ist der Schöpfer, er steht über allem. Er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer, der über der Schöpfung steht. Also ist Gott zwar Mensch geworden, aber Gott ist immer noch Gott und Gott steht über uns. Und deswegen heißt es im Wort, hey, seine Wege sind anders als unsere Wege, seine Gedanken anders als unsere Gedanken, seine Pläne anders als unsere Pläne. Ich habe letztens hatten wir ein Kleingruppentreffen und da habe ich Folgendes gesagt: Stell dir mal vor, du weißt alles. Stell dir mal vor, du weißt alles über jeden und alles. Du weißt alles über dein eigenes Leben, jeden Gedanken, den du je gedacht hast, jedes Gefühl, was du je gefühlt hast, jedes Wort, was du je gesprochen hast und die dahinterstehende Intention und Motivation. Du weißt einfach alles und nicht nur über dich selbst, sondern über den anderen, über deinen Nächsten, über die 300 Mann, die heute hier versammelt sind. Du weißt alles über Nürnberg, über die 500.000 Menschen, die in Nürnberg wohnen. Du weißt alles über die 83 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen. Du weißt alles über die Milliarden von Menschen, die auf der ganzen Welt leben, die heute leben, morgen leben werden und gestern gelebt haben. Du weißt einfach alles. Glaub mir, deine Entscheidung würde anders ausfallen. Du würdest dich anders entscheiden, wenn du alles wissen würdest, oder? Ich habe mir gedacht, ich würde definitiv andere Entscheidungen treffen. Wenn ich wüsste, wie der Aktienmarkt morgen ausschaut, würde ich anders investieren. Aber ich habe gar keine Aktien, also daher ist es eh wurscht. Eine Entscheidung würde immer die gleiche bleiben. Ist die für meine Frau. Dich würde ich immer wieder heiraten. Auch wenn ich die Zukunft wissen würde, ich würde es wieder tun. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht wissen. Und aufgrund der Dinge, die wir nicht wissen, werden unsere Entscheidungen auch manchmal fehlbar sein. Aber Gott weiß alles. Gott hat die komplette Wahrheit für sich gepachtet. Er ist die Wahrheit. Und deswegen können wir ihn nicht immer verstehen. Weil wir gar nicht diesen Blick haben, diese Adlerperspektive, die Gott einfach hat, die haben wir nicht. Wisst ihr, wie ich mich manchmal fühle? Wie ein kleiner Wurm. Jetzt versetz dich mal in den Wurm. Du liegst am Boden und du siehst eigentlich recht wenig, oder? Können Würmer überhaupt sehen? Ich weiß gar nicht. Haben die Augen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall als Wurm, wenn du ein Wurm bist, dann siehst du recht wenig. Du siehst etwas, ein kleines Hindernis. Und für den Wurm ist dieses kleine Hindernis ein riesiges Hindernis. Aber für den Adler, der von oben drauf schaut, der denkt sich, ey, einfach ein bisschen nach rechts und dann bist du schon dran vorbei. Aber wir Menschen sehen die Dinge nicht. Wir Menschen sind wie Würmer. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hübscher Wurm, du. So einen schönen Wurm. Und so ein Wurm denkt sich manchmal, hey, Gott, was ist los, wo bist du? Nur Hindernisse, nur Probleme, ich komm nicht weiter in meinem Leben. Gott, wo bist du? Und wir fragen das so oft, Gott, wo bist du? Bist du am Schlafen oder was? Kann ich dir gleich sagen, Gott schläft nicht. Der Hüter Israels schlummert und schläft nicht. Der ist immer wach, der ist immer am Gucken. Und ich möchte euch heute eine Sache sagen. Gott arbeitet immer. Gott ist immer am Werk. Gott ist immer am Wirken. Jetzt mögen manche sagen, naja, aber er hat doch auch seinen Sabbat gehabt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also Gott ist ständig am Machen. Ja? Er ist der ewige, allmächtige Gott. Und er hat sehr viel, ne, sehr viele Menschen, um die er sich kümmert. Und Gott ist ständig am Arbeiten. Glaubst du, dass Gott auch arbeitet, selbst wenn du nichts fühlst, selbst wenn du nichts siehst, selbst wenn einfach alles für dich verschlossen ist? Glaubst du, dass Gott trotzdem arbeitet? Glaubst du, dass Gott trotzdem Dinge bewegt in deinem Leben, dass er Umstände fügt in deinem Leben? Glaubst du Gott, dass er am Werk ist? Ich möchte heute über die Hand Gottes sprechen. Also nicht die Hand von Maradona. Diego Maradona, ihr kennt das alle, ja, der Kopfball, zack, im Viertelfinale gegen England, sondern von der unsichtbaren Hand Gottes. Die Hand Gottes, die nicht sichtbar ist fürs Auge, fürs natürliche Auge, aber die Hand Gottes, die trotzdem arbeitet und trotzdem Dinge fügt in unserem Leben. Wir alle erleben Zeiten, wo Gott scheinbar schweigt, wo Gott scheinbar nichts tut. Und ich glaube, diese Zeiten sind wichtig für uns Menschen. Es sind Zeiten, wo wir in unserem Glauben aufgebaut werden. Es sind Zeiten, wo wirklich dieser Vers lebendig wird. Unser Leben ist nicht im Schauen, sondern im Glauben. Es ist wichtig, dass wir solche Zeiten erleben. Ich denke, oft kommuniziert Gott und lernt uns Gott viel mehr Dinge durch seine Zeiten, wo wir ihn nicht hören, als in den Zeiten, wo wir ihn hören. Ich glaube, wir erleben das so viel, und wenn wir dann zurückschauen, und ich glaube, es sind einige hier, die können auf ein langes Leben schon zurückschauen, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin 30, aber wenn ich zurückschaue, dann sehe ich die Handschrift Gottes in meinem Leben. Und ich glaube mir, ich sehe sie wirklich. Aber in dem Moment, wo ich in den Situationen stand, habe ich sie nicht gesehen. Erst als ich zurückgeschaut habe, habe ich es gesehen. Ihr alle kennt Mose. Mose hat Gott nie von vorne gesehen, er hat die Rückseite Gottes gesehen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Wir sehen oft nicht, was vor uns ist, aber wenn wir dann zurückschauen, sehen wir Gott. Dann sehen wir Gottes Eingreifen in unserem Leben. Und ich möchte heute über ein Buch lesen, sprechen in der Bibel. Und in dem Buch kommt der Name Gottes nicht ein einziges Mal vor. Und zwar ist es das Buch Esther. Und die Esther ist eine coole Schwester, das kann ich schon mal gleich sagen. Ja. Die Esther heißt Stern, und Esther ist tatsächlich auch der Star in der Geschichte. Und Esther hat auch vieles erlebt mit Gott, und vieles hat sie aber nicht sofort erkannt, nicht sofort gesehen, nicht sofort begriffen. Mit Gott ist es so, er ist wie der Dirigent. Kennt ihr diese großen Orchester, wenn dann alle ihre Musikinstrumente auspacken, wie hier vorne? Ich bin ja jetzt nicht der Musiker, aber eins weiß ich. Immer wenn der Dirigent kommt, dann kriegt der den meisten Applaus. Warum ist das so? Der Typ hat nicht mal ein Instrument in der Hand. Ja, die anderen, die machen da einen riesen Job, oder? Emad, ne? Benny, ihr kennt euch da aus, und noch ein paar andere. Papa. Hier ständig am Spielen, ist ja auch anstrengend. Ich bin eigentlich recht dankbar, dass ich es nie so richtig gelernt habe, Gitarre zu spielen. Das ist schon hart, ey, die ganze Gitarre zu spielen. Ja, ich kann ein paar Griffe übrigens, so. Aber es ist eher schlecht als recht. Also ich will es euch jetzt nicht antun. Ne? Nein, Spaß. Also, ich bin der Dirigent, nein. Okay, gut, der Dirigent, ja? Und der Dirigent ist derjenige, der im Background arbeitet. Derjenige, der die ganze Planung macht, bis die dann wirklich mal auf die Bühne kommen, der Dirigent war es, der das alles zu einem Wohlklang machen lässt. Wisst ihr, was das Orchester ist? Dein Leben, mein Leben. Gott ist es, der aus unserem Leben, aus all den verschiedenen Aspekten und Dingen und Menschen, die da reinsprechen und so weiter, er kann daraus einen guten Klang machen. Wenn wir das tun, was der Dirigent sagt, und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir stets unseren Blick auf ihn haben, dann kann etwas Schönes aus unserem Leben kommen. Wir brauchen ihn im Auge. Gott ist derjenige, der inszeniert. Gott ist der, der im Verborgenen arbeitet. Er ist der, der die Fäden in der Hand hält. Er ist nicht unbedingt der, der kontrolliert, aber er ist der, der arbeitet, der Dinge bewegt. Und er möchte einfach nur, dass wir ihm vertrauen, dass wir unseren Blick stets auf Jesus haben, egal was kommt. Egal wie unser Leben momentan läuft, dass wir einfach unseren Blick auf Jesus haben. Das ist alles, was Gott möchte. Das ist alles, was er von uns verlangt. Wisst ihr, eigentlich sind wir gut im Vertrauen. Im Moment dreht sich die Erde um ihre eigene Achse. Und ich habe mir rausgeschrieben, weil das wusste ich nicht auswendig, ja, aber die dreht sich recht schnell. Und zwar 1667 km/h. Spürst du es? Ist nicht so, dass du hier gerade... Ey, ich war in der Vergangenheit immer wieder mal auf dem Volksfest in Nürnberg. Wer war schon mal im Breakdance? Also nicht das Tanzen, ne? Aber das ist so ein Teil, was sich ständig dreht. Und dann sind da Sitze drauf, die sich auch nochmal drehen. Und wisst ihr, ich liebe es ja zu essen. An alle Ungarn, ich liebe Langosch am Volksfest. Wer ist da mit mir? Wer mag Langosch? Oh, Halleluja. Ich glaube, Gott liebt uns so sehr, dass er uns selbst Langosch geschenkt hat, oder? So, auf jeden Fall, ich am Volksfest esse mal Langosch, ja. Hau die richtig rein und ich habe natürlich auch noch eine Zuckerwatte gegessen. Ich bin voll der Süße auch, wie ihr alle sehen könnt. Und ich liebe Zuckerwatte, ja, das ist Standard. Auch wenn ich zum Christkind es mag, gibt es immer Zuckerwatte. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Breakdance gesessen. Und dann ging es ab. Nachdem ich rausgewankt bin, wusste ich werde kein Pilot. Jedes Mal wird mir so schlecht. So richtig schlecht, Langosch hin oder her, aber mir wird richtig schlecht in diesem Breakdance. Und ich glaube, so ist es manchmal mit unserem Leben. Unser Leben dreht sich wie wild. Und es gibt Zeiten, wo du dich fast erbrechen musst. Aber dann gibt es große Dinge, die sich schnell bewegen und wir spüren gar nichts. Die kleinen Dinge bewegen uns oft viel stärker als die großen Dinge. Aber Gott, jetzt stell mal vor, die Erde ist riesig. Und die Erde bewegt sich in einer Geschwindigkeit, das ist der Hammer. Ja, da bist du durch Europa recht schnell durch, wenn du mit der Geschwindigkeit mit dem Auto fährst. Aber wir spüren nichts. Ist nicht so, dass irgendwie das Haar, jetzt meine Haare wachsen übrigens wieder, ja, dass das irgendwie hier durch die ganze Gegend weht, ja. Ich spüre jetzt nichts. Ich stehe, sei mal alle still. Wow, ist ja echt gut. Also nichts. Besser als in der Schule, aber ich bin ja nicht Lehrer oder so. Die Erde dreht sich. Und dann dreht sich ja die Erde auch noch um die Sonne. Also das ist ja der Hammer. Na, und Gott ist noch größer. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Bild. Ja? Gott ist noch größer. Und nicht immer spüren wir und sehen wir, wenn er sich bewegt. Aber wir wissen, er bewegt sich. Auch wenn du es nicht weißt, also wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht spürst, wenn du es nicht hörst, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass er sich bewegt, dass er was tut, dass er arbeitet. Du musst es einfach wissen. Und wir wissen auch, dass Jesus uns erlöst hat. Wir haben eine Heilsgewissheit. Es ist eine Gewissheit da, dass Gott ist und dass er arbeitet. Und dass alles, was er tut, zu deinem Besten dient. Das sind die drei Dinge, die wir wissen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gerade in den Zeiten, wo unser Gefühl was komplett anderes sagt. Gerade in den Zeiten, wo alles in uns sagt, Gott hat mich verlassen. Wo bist du, Gott? Du kümmerst dich wieder um meinen größten Feind, aber was ist mit mir? Ja, der hat ein schönes Haus gekauft und die fährt ein wunderbares Auto und die hat gerade einen neuen Arbeitsplatz bekommen und allen geht's gut, aber mir geht's schlecht. Vielleicht kann sich da jemand wiedererkennen, also vielleicht auch nicht. Seid ihr alle recht heilig. Aber ich glaube, das ist einfach zutiefst menschlich. Gut, jetzt kommen wir zu Esther. Ich glaube, Esther war auch einfach nur ein Mensch, ja, wie wir alle. Und ich möchte ein bisschen euch die Charaktere des Buches vorstellen. Da gab es den König Ahasverus. Sagt mal alle Ahasverus. Das ist echt ein schwerer Name. Keine Ahnung, warum die so komische Namen hatten. Es waren Perser. Damals war Israel in der Gefangenschaft. Und dieser König hatte richtig viel Macht. Und der König, wenn er wollte, hätte er einen Krieg anzetteln können und er hätte auch gewonnen. Also das war ein richtig mächtiger König, aber zur Zeit Esthers war eigentlich Frieden in seinem Reich. Dann gab es eine Königin und es war die Königin Vasti. Vasti. Ich kannte mal einen Hund, der hieß Vasti. Gut, aber so hieß die Königin. Und die Vasti, es war eine Frau mit einem sehr starken Willen, eine willensstarke Frau. Das war so eine Frau, die für die Rechte der Frauen eingetreten ist. So eine richtig emanzipierte Dame. Das war die Vasti. Vielleicht stehst du so wie unsere Angie. Gut, und dann gab es den Haman. Also nicht der Didi Haman, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das ist ein Fußballspieler von früher. Sondern der Haman, das war ein Böser. Der böse Haman. Sag mal alle, der böse Haman. Aber über den werden wir gar nicht so viel reden heute. Aber gut, er war dabei. Und dann gab es den Onkel Mordechai. Mordechai. Das hat nichts mit Morden zu tun, der hieß einfach nur so. Ein sehr weiser Mann, das war der Onkel von dem Star der Geschichte, Esther. Esther, auf Hebräisch heißt der Name Hadassah. Genau. Und gleich schon mal vorweg, es war so, dass der Haman etwas geplant hat. Er wollte, dass das ganze Volk Israel getötet wird. Er wollte wirklich Israel vom Erdboden vertilgen, wollte alle umbringen. Also war eigentlich Haman der erste Hitler, kann man sagen. Ja? Und da war Esther. Und Esther war diejenige, die Gott benutzt hat, um das Volk zu retten. Ein Mädchen, ein jüdisches Mädchen, das in armen Verhältnissen groß geworden ist, deren Eltern gestorben sind. Also ein einfaches Mädchen hat Gott benutzt, um eine ganze Nation zu retten. Und ich möchte mich heute auf die ersten zwei Kapitel konzentrieren. Und vielleicht wird es mal eine weitere Predigt geben, muss man mal gucken. Aber wir wollen uns heute auf die ersten zwei Kapitel konzentrieren. Und ich werde einfach mal vorlesen und immer wieder ein bisschen was dazu erzählen. Ist eine sehr spannende Geschichte. Also ihr wisst, Esther, das Buch, wo der Name Gottes kein einziges Mal vorkommt. Und es geschah in den Tagen des Ahasverus. Das ist der Ahasverus, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen also, als der König Ahasverus auf seinem Königsthron saß, der in der Burg Susa war, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er ein Gastmahl für alle seine Fürsten und Knechte, wobei das Heer von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Provinzen, vor ihm waren. Und wobei er den Reichtum und die Herrlichkeit seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, zur Schau stellte. Also der Typ hat echt einen Minderwertigkeitskomplex gehabt. 180 Tage sind insgesamt, das ist eine lange Zeit, 6 Monate. 6 Monate lang hat er eine Party gemacht für alle. Und 6 Monate lang, also er hatte wirklich viel zum Zeigen, hat er einfach seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, all sein Reichtum zur Schau gestellt. Also 6 Monate, stellt euch mal vor, ich lade euch heute zu mir nach Hause ein und im Juni könnt ihr wieder heimgehen. Also eine lange Zeit. Ja. Und ich glaube, ey, der war richtig gut im Feiern. Da können wir uns auch ein Beispiel nehmen als Gemeinde, wir feiern jetzt auch, aber nicht 6 Monate lang, gut. Und wie es halt so ist, ich war ja auch früher viel feiern in der Disco und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, in Italien war ich die ganze Nacht feiern und dann ging es am Morgen weiter. Das war dann die Afterparty. Also auch der König Ahasverus, dem war die Afterparty recht wichtig. Und deswegen können wir lesen in Vers 5. Und als diese Tage zu Ende waren, 180 Tage, wir müssen nochmal betonen, veranstaltete der König für alles Volk, dass sich in der Burg Susa befand, vom Größten bis zum Kleinsten, also selbst die Kleinen unter euch wären dabei gewesen, ein Gastmahl von 7 Tagen im Hof des königlichen Palastgartens. Also nochmal, 7 Tage wurde gefeiert, nachdem 180 Tage gefeiert wurde. Nochmal 7 Tage, aber diesmal mit allen, die dort gewohnt haben. 10.000 Personen ungefähr. Also eine richtig, richtig riesige, große Party, ja, Afterparty. Und dann hier Vers 6, weißes Leinen, Baumwollstoffe und violetter Purpur waren mit Schnüren aus Byssus und rotem Purpur in silbernen Ringen und an, also dass sie sich an das alles noch erinnern können, und an Marmorsäulen aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Mosaikboden aus Bad und Marmor und Darsteinen und Socheret. Und die Getränke reichte man in goldenen Gefäßen und die Gefäße waren alle voneinander verschieden. Auch ganz wichtig an der Stelle. Die waren alle voneinander verschieden. Ist der Hammer, oder? Wie wir Menschen. Und königlichen Wein gab es in Menge, also ganz anders als bei der Ikea auch. Ne? Nach der Freigebigkeit des Königs. Also, ihr seht, er hatte recht viel und er wollte mit dem Zeug, was er hatte, angeben. Ja, also der Trend hat sich tatsächlich auch verändert, was die Wohnungseinrichtung angeht. Gut. Und es gab auch eine Trinkordnung. Ja, aber in der Trinkordnung ging es nicht darum, Alkohol verboten, sondern es ging darum, ey, wenn einer nicht trinken will, nötige ihn nicht. Also eigentlich das komplette Gegenteil. Also es war wichtig, dass die Leute gut drauf sind. Und als Trinkordnung galt, keiner soll nötigen. Denn so hatte es der König für alle Vorsteher seines Hauses angeordnet, dass sie nach dem Belieben eines jeden tun sollten. Also, und dann kommt, und hier, du, eigentlich war alles da für diese Feier. Alles war da, das ganze Volk war da, die Fürsten waren da, alles an Reichtum war da, alles war, der König war da. Aber jemand hat gefehlt. Die größte Trophäe, wir Männer lieben es, Trophäen zu zeigen. Eine hat gefehlt und das war die Königin. Wo war Vasti? Sagt mal alle, wo war Vasti? Ja, müsst ihr nicht sagen, ich mache nur Spaß, komm. Ich weiß, manche sagen mir, oh Mann, jetzt muss der wieder das so sagen, ja, der Prediger da. Ey. Kann ich einfach seine Message raushauen so. Okay, kommt aber. Und jetzt können wir von der Vasti lesen, Vers 9. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Gastmahl für die Frauen. Frauenpower im königlichen Haus. Pinke Party, das dem König Ahasverus gehörte. Also die hat eine Parallelveranstaltung gemacht. Was bildet die sich ein, die Vasti? Ja, es geht einfach, das geht nicht so. Ja, ja, und er wollte ja einfach die Vasti auch irgendwo vorzeigen. Er wollte zeigen, hey, schau mal her, das ist meine schöne Vasti. Kann ich voll nachvollziehen als Mann. Am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bisetta, Habona, Bigda und Abagda, Seta, Karkas, den 7 Eunuchen, die den König Ahasverus persönlich bedienten, die Königin Vasti mit dem königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Da seht ihr es. Denn sie war von schönem Aussehen. Also wollte der König noch mehr angeben, weil er nicht so schön war. Wie das bei uns meisten Männern so ist, ja. Wir sind einfach nicht so schön. Aber der Herr hat seine Gründe. 12. Aber die Königin Vasti weigerte sich. Und jetzt kommt dieses, ja, diese Willenskraft der Vasti. Die Vasti hat gesagt, nein. Glaubt mir, Frauen können das gut. Ja, die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen, das ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und jetzt geht's weiter. 13. Der König sprach zu den Weisen, die die Zeiten erkannten. Also da hat's dann wirklich weise Männer gebraucht, die die Zeiten erkannten bei so einem Problem, Ehekrise. Denn so kam gewöhnlich eine Angelegenheit des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen. Also der hat jetzt die ganz harten Gefechte aufgefahren hier. Und die ihm am nächsten Stehenden waren Kaschena, Shedder, Admata, Tarsis, Meres, Masena, Memuchan. Merkt euch den Memuchan, der wird jetzt eine besondere Rolle einnehmen in dem Ganzen. Die 7 Fürsten der Perser und Meder, die das Gesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich inne hatten. Also das Gesicht des Königs war nicht für jedermann ersichtlich. Gut, er hat wahrscheinlich auch nicht so gut ausgesehen. So, also die Königin hat Nein gesagt und er hat seine Top-Ratgeber geholt. Und er hat gesagt, Männer, wie gehen wir jetzt damit um? Männer, ich brauche Rat, wie gehe ich jetzt mit meiner Frau um? Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu tun, dafür, dass sie den Befehl des Königs Ahasverus, der durch die Eunuchen überbracht worden ist, nicht befolgt hat. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Nicht allein am König hat sich die Königin Vasti vergangen, jetzt geht's ab, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasverus wohnen. Und da können wir sehen, der Mann hat auch Probleme daheim. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen hinausdringen. Ihr seht, bei Frauen geht es übrigens auch recht schnell mit der Kunde. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen hinausdringen und ihre Eheherren in ihren Augen verächtlich machen. Wenn man sagt, der König Ahasverus befahl die Königin Vasti, vorhin kommen zu lassen, aber sie kam nicht. Noch heute werden die Fürstinnen von Persien und Medien, die von dem Verhalten der Königin gehört haben, das allen Fürsten des Königs vorhalten und es wird Verachtung und Verdruss genug geben. Also der hatte wirklich Angst, dass seine Frau sich ein Beispiel nimmt an Königin Vasti, der Memuchan. So, wenn es dem König recht ist, und jetzt kommt der, wie gesagt, der Memuchan, der war ein knallharter Typ. Gehe ein königlicher Erlass von ihm aus und er werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, und zwar unwiderruflich. Vasti darf nicht mehr vor den König Ahasverus kommen. Ihre Königswürde aber gebe der König einer anderen, die besser ist als sie. Und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, es ist wirklich groß, dann werden alle Frauen ihren Eheherren Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Und wir alle wissen, wer Memuchan war, wahrscheinlich der Kleinste. Vor allem daheim, ganz klein mit Hut. Klein, aber oh, vielleicht. Das Wort war gut in den Augen des Königs. Also der König hat gesagt, Memuchan, Hammerwort, das machen wir. Ja, war gut in den Augen des Königs und der Fürsten, und der König handelte nach dem Wort Memuchans. Er sandte Briefe an alle Provinzen des Königs, an jede Provinz in ihrer Schrift und an jedes Volk in seiner Sprache, dass jedermann Herr in seinem Hause sei. Ist das nicht ein Traum? Und dass er in der Sprache seines Volkes reden sollte. Also wisst ihr was? Wenn ich diese Story so lese, denke ich schaue gerade RTL 2 oder so, ja? Und wenn ich so das erste Kapitel lese, denke ich mir so, was? In aller Welt hat das mit Gott zu tun. Wo ist Gott in dem Ganzen? Also hier eine totale Krise. Aber ich habe die Hand Gottes gesehen, die unsichtbare Hand Gottes. Habt ihr sie auch gesehen? Die unsichtbare Hand Gottes war da. Wo war sie? Die unsichtbare Hand Gottes war im Vers 19. Und zwar dieser eine Satz, ein kleiner Satz. Aber ich glaube, da ist Gott im Spiel gewesen. Durch so einen Typen, so einen kleinen, verzweifelten Mann, Memuchan. Ihre Königswürde aber gebe der König einer anderen, die besser ist als sie. Das ist nicht interessant. Und jetzt stellt euch das mal vor, hier Königshaus, Palast, fette Partys, geht's drunter und drüber, Probleme in den Häusern mit den Frauen und den Männern, und dann hier auf der ganz, ganz weit weg, Kilometer weit weg, war die Esther. Und die Esther hatte, glaubt mir, die hatte wirklich Grund, sich zu beschweren. Das ganze Volk in Gefangenschaft. Sie ist in armen Verhältnissen groß geworden. Dann sind auch noch ihre Eltern gestorben. Ja? Und dann war da diese Esther und hat von dem Ganzen gar nichts mitbekommen. Und steht da ganz allein für sich und fragt sich, Gott, wo bist du? Warum geht's mir so schlecht? Warum sind wir in Gefangenschaft? Warum sind meine Eltern gestorben? Warum tust du mir all das an? Sie ist dort an diesem Ort und Gott ist am Arbeiten. Und sie hat keine Ahnung von dem, was Gott gerade tut. Sie sieht nichts. Sie ist beschäftigt mit sich selbst, mit ihrem Schmerz. Und auf der anderen Seite, im Haus des Königs, fängt Gott an, die Fäden zu ziehen. Fängt Gott an, die Dinge vorzubereiten und zu richten. Und ich glaube, das tut auch Gott in unserem Leben. Du magst ganz woanders sein und du beschwerst dich. Und realisierst nicht, dass Gottes unsichtbare Hand am Werk ist. Du siehst ihn nicht, aber er arbeitet trotzdem. Du spürst nicht, dass die Erde sich dreht, aber sie dreht sich trotzdem. Hier wird hart gearbeitet. Und das Interessante mit Gott ist, er benutzt nicht nur Gläubige. Er benutzt nicht nur Gläubige. Er benutzt auch Esel. Und auch kleine, verzweifelte Ehemänner, die ein Riesenproblem mit starken Frauen haben. Auch die benutzt er. Und dann lesen wir weiter im Kapitel 2. Und ich würde mal das Kapitel 2 so betiteln. Persians Next Topmodel. Okay? Einfach nur, damit ihr das ein bisschen erkennt jetzt. Wir bleiben weiter in der Filmszene, ja? Also, der König, zu Beginn können wir lesen, nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasverus sich gelegt hatte, also er auch nicht mehr so betrunken war am nächsten Tag, als er Kopfschmerzen hatte, dachte er zurück an Vasti und an das, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Ja, über sie beschlossen worden, was er über sie beschlossen hat. Das muss man auch dazu sagen. Also er hat ein bisschen seine Entscheidung bereut. Aber was gesagt ist, ist gesagt. Das Wort des Königs ist Gesetz. Da sagten die Pagen des Königs, also die ganzen Diener, die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Klar, das ist immer die Lösung, ja? Wenn du verzweifelt bist und gerade schlecht drauf bist, unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, dass sie alle unberührten Mädels von schönem Aussehen in die Burg Susa ins Frauenhaus bringen sollten. Also es ist ein bisschen ein anderes Frauenhaus, als wir es kennen. Unter die Obhut des königlichen Eunuchen Hegai, was der wohl für einen Job hatte, hey, des Hüters der Frauen. Und man lasse ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden. So, und das Mädchen, das dem König gefällt, mag an Vastis Stelle Königin werden. Und das Wort war recht in den Augen des Königs und er machte es so. Und dann lesen wir in der nächsten Passage, ab Vers 8. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurden und als viele Mädchen in die Burg Susa unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen unter die Obhut Hegais des Hüters der Frauen. Und ich glaube nicht, dass die Esther da ganz freiwillig hingegangen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, die hat sich gedacht, ey, warum soll ich mich jetzt mit 400 anderen Frauen um den König streiten? Ich habe keinen Bock auf das Gezicke. Und dann wurde die gegen ihren Willen dorthin gebracht. Könnt ihr die unsichtbare Hand Gottes erkennen? Gott hatte einen Plan, von dem Esther nichts wusste. Und das Mädchen gefiel ihm, also dem, der sich um die Mädels gekümmert hat, Vers 9. Und erlangte Gnade vor ihm. Also die Esther hat Gnade erlangt. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen und ihr die 7 auserlesensten Mädchen aus dem Haus des Königs zu geben. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Esther hatte aber ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordechai, also ihr Onkel, hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Also ihr seht, Gottes Gunst und Gottes Gnade war auf Esthers Leben, ohne dass sie es gecheckt hatte. Esther hatte von nichts Ahnung. Sie hat sich einfach in einer Situation befunden, die ihr unbehaglich war. Sie wollte nicht weg, sie wollte nicht an das Haus des Königs. Hätte ja auch sein können, dass die Dinge ganz anders laufen. Und da war sie, Persians Next Topmodel, sie unter den ganzen schönen Frauen und hat sich richtig unwohl gefühlt. Und immer noch hat sie sich gedacht, Gott, wo bist du? Was ist los? Warum bin ich hier? Ist mir nicht genug Unglück passiert? Habe ich nicht schon genug Schlimmes erfahren? Was ist los? Wo bist du? Und dann können wir Folgendes lesen. Und zwar ab Vers 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, da sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst, wieder erlangt sie Gunst, in den Augen aller, die sie sahen. So wurde Esther zum König Ahasverus in sein königliches Haus geholt, und zwar im 10. Monat. Das ist der Monat Tebet im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, schon wieder Gunst und Gnade. Mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vasti Stelle zur Königin. Und was halt dann der König natürlich, es war klar, dass er das jetzt tut, und der König veranstaltete für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl. Also der Typ war echt ein Feierbiest, ja. Das Gastmahl ist das. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass, also da war er dann echt gut drauf, und bewilligte eine Kornspende nach der Freigebigkeit des Königs. Also wir sehen hier, dass Gott, wenn Gott was tut und was plant und was will, dann wird das geschehen. Amen. Dann wird das geschehen, egal wie dieser Weg dann konkret auch ausschaut. Mit uns ist es oft so, wir erwarten, dass sich bestimmte Türen öffnen. Und du wartest und du fokussierst dich auf diese Tür und auf einmal öffnet sich eine Tür, von der du gar nicht wusstest, dass sie existiert. Und glaub mir, ich habe mich oft in dieser Situation befunden, dass ich mich versteift habe auf eine Lösung, auf eine Sache, und auf einmal macht Gott etwas komplett Unvorhergesehenes. Das Problem mit uns Menschen ist, dass wir oft auf die Tür schauen und nicht auf die Tür, Jesus Christus. Unser Blick darf nicht auf die vermeintliche Lösung gerichtet sein, sondern unser Blick muss immer stets, egal wie du dich fühlst, egal wie wir uns fühlen, muss immer auf Jesus gerichtet sein. Und dann folgst du ihm einfach. Und wenn du den Blick, deinen glaubensvollen Blick, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, mit Glauben, mit Vertrauen, dass er der Dirigent ist, dass er derjenige ist, der die Fäden in der Hand hält. Wenn du mit diesem Blick auf Jesus schaust, dann wirst du diese offenen Türen sehen. Wenn du allerdings dich nur beschwerst, wirst du blind sein für diese Türen. Du wirst blind sein für die Türen. Deswegen sag ich, wenn ich glaube, dann sehe ich. Nicht, wenn ich sehe, dann glaube ich. Wenn ich glaube, dann sehe ich. Nicht, wenn ich sehe, dann glaube ich. Weil wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und für Esther war das ganz wichtig. Sie hat ihren Blick auf Gott gerichtet. Und Dinge sind geschehen. Und ich rede nicht von einer Art von Denken, so Inshallah. Ja? Was auch immer kommt, das kommt. Ja? Egal, ich beschwere mich dann, das passt alles, alles ist gut. Nein, wir haben gerade eben auch Stefan gehört, nee, es ist nicht immer alles gut. Und natürlich ist da auch ist vieles auch mit Leid verbunden. Aber die Frage ist, erkennst du die unsichtbare Hand Gottes in dem? Erkennst du Gott in all dem? Du musst gar nicht erkennen, warum, was, wie geschehen ist, sondern das bleibt wahrscheinlich ein Mysterium, wie wir es am Anfang gelesen haben in Römer 11. Wer ist sein Mitberater gewesen? Gott weiß, was wichtig und gut ist, weil er alles weiß. Und wenn du alles weißt, dann wirst du andere Entscheidungen fällen. Gott trifft Entscheidungen für dich und für mich. Wollen wir ihn ranlassen an unser Leben? Sagen wir zu Gott, ja, ich möchte, dass du die Entscheidungen triffst. Das bedeutet, wenn wir uns es gibt Beschwerden und Beschwerden. Es gibt Zeiten, wo du zu Gott gehst mit deinem Schmerz, mit deinem, ja, wo du einfach ganz klar sagst, hey Gott, so wie es momentan läuft, gefällt es mir nicht und es ist okay. Und damit kannst du absolut zu Gott gehen. Und dann wird dich Gott erhören und wird dich Gott annehmen. Aber dieses beständige Rumnörgeln und sich beschweren über alles, was in deinem Leben passiert, macht dich auf lange Sicht blind für das, was Gott eigentlich tun möchte. Und das führt dazu, dass du immer stets nur die Augen auf diese Tür, auf deine Tür, auf deinen Lösungsvorschlag, also dass du deine Augen darauf gerichtet hast und verpasst völlig, was Gott eigentlich tut. Und mein Wunsch ist es, dass mit dieser Predigt wir nicht verpassen, was Gott tut, dass wir unseren Blick wegrichten von unseren Wegen und hinrichten auf Gottes Weg. Weil ich weiß, es wird ein besseres Leben sein, ein leichteres Leben sein. Gott hat uns niemals versprochen, dass es einfach wird. Aber Gott hat uns versprochen, dass er uns nicht verlassen wird. Gott hat uns versprochen, dass er mit uns ist. Das ist übrigens der Name unserer Gemeinde, Gott Immanuel. Gott ist da. Gott war bei Esther da. Gott ist in deinem Leben und Gott ist auch in meinem Leben. Und wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er unser Leben führt und die Umstände fügt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein beschwertes Herz beschwert sich. Und ich glaube, das ist doch, was Jesus gesagt hat. Hey, komm zu mir. Meine Last, mein Joch ist sanft. Leg deine Lasten bei mir ab. Das, was dein Herz beschwert, das leg hin. Ich bin doch da. Vertrau mir einfach nur. Wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat diese Botschaft zu dir gesprochen, also sie hat zu mir gesprochen. Und in Philipper 2 steht, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das die Realität ist, das, was ich bei mir selbst auch erkenne, oft tue ich Dinge mit Murren und oft tue ich Dinge mit Zweifel. Aber wisst ihr, Gott ist da und er ist da, um uns zu vergeben. Er ist nicht da, um uns zu verdammen. Wir haben das letztens gehört von Mauli, der hat im U-Turn gepredigt. Er ist nicht da, um uns zu verdammen, weil wir sind schon verdammt. Er ist nicht da, um uns kaputt zu machen, weil wir sind eh schon kaputt. Sondern er ist da, um uns zu retten. Er ist da, um uns zu helfen. Er ist da, um uns zu tragen. Das ist, was Gott tun möchte. Das ist sein Herz für dich und für mich. Und es ist wieder an der Zeit, dass wir unseren Blick auf Gott richten, mit Vertrauen und Glauben. Und unser Werk tun ohne Murren, ohne Zweifel. Warum tun wir es ohne Murren und ohne Zweifel? Weil Gott die Grundlage von allem ist. Das bedeutet, Gott hat dich schon längst angenommen. Selbst wenn du murrst und zweifelst. Er hat dich angenommen, er liebt dich. Aber geh hin und sag, hey, es tut mir leid, dass ich ständig nur am Nörgeln bin. Dass ich mich ständig nur beschwere über alles und jeden. Fang an zu sagen, hey Gott, es tut mir leid. Gott schenkt dir diese Möglichkeit 24/7. Zu jeder Zeit hast du die Möglichkeit. Und ich möchte sie mehr in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte diese Zeit haben mit Gott, wo er aus meinem Murren ein Lobgesang macht. Wo er aus meinem Beschweren ein schönes Lied macht. Wisst ihr, wenn David hätte niemals Goliath besiegt, wenn er sich darüber beschwert hätte, wie groß er ist. Oder? Und der Moses wäre niemals über das Meer gekommen, wenn er sich beschwert hätte, wie groß die Wellen sind. Und auch Paulus hätte niemals das Evangelium verkünden können, wenn er sich ständig beschwert hätte, wie bös doch die anderen Menschen sind zu ihm, weil er das tut. Und glaub mir, die haben ihn wirklich hart zugesetzt. Der Typ, der wurde ein paar Mal gesteinigt, hat Schläge bekommen, das ist eine ganze Mathematik für sich. Er hat es nicht leicht gehabt. Aber ich weiß eins. Wenn wir fragen, Gott, wo bist du? Dann sagt er, ich bin hier. Bei dir. Und ich werde dich niemals verlassen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl geht es genau darum. Gott ist für uns. Gott hat sich komplett gegeben. Und jetzt haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und das ist, was wir feiern möchten. Und ich möchte einfach nochmal beten. Vielleicht hat diese Botschaft einige angesprochen. Ich möchte einfach beten, dass es nicht nur etwas ist, was du heute gehört hast und morgen vergisst. Sondern dass es etwas ist, was bleibt in unserem Herzen. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du der große, allmächtige Gott bist. Ich danke dir, dass du am Werk bist, dass du arbeitest, auch wenn wir es nicht spüren und sehen. Und Herr, wir wollen vertrauen. Wir wollen einfach den Blick auf dich richten. Wir wollen es tun wie Esther. Und wir wissen, dass dein Plan für unser Leben in Erfüllung geht, Gott. Und das sagen wir heute nochmal im Glauben. Bete du mal das im Glauben an deinem Platz. Gott, ich weiß, dein Plan wird in Erfüllung gehen für mein Leben. Fang an, das wirklich zu beten. Und wenn du das möchtest, dann stell auch deine eigenen Pläne zurück. Vielleicht hast du gewisse Türen, auf die du die ganze Zeit schaust. Schau auf Jesus, der die echte Tür ist.